Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Kürşad und ich, wir reden heute wieder über ein außenpolitisches Thema, über den Iran.
Ja, wir reden über das meistdiskutierteste Thema zurzeit. Nicht nur medial, sondern auch auf den Straßen. Stuttgart ist das mittlerweile angekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich letztens auf der Königstraße spazieren war und Proteste, Demonstrationen gesehen habe, die dem Iran gewidmet waren.
Diese Demonstration habe ich auch hier in Spanien gesehen. Das ist ein Thema, das die Weltbühne erreicht hat. Man kann sagen, endlich, weil das eine Situation ist, die so seit Jahren existiert, weil das, was die Proteste ausgelöst hat, du wirst es uns gleich erklären, so schon öfter passiert ist. Weil das alles eigentlich nicht neu ist. Aber diesmal sind die Proteste anhaltend. Es sind mittlerweile, glaube ich, 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Wir hätten dieses Video auch schon vor 3 Wochen in ähnlicher Form machen können. Und manche sagen, vielleicht verändert sich jetzt was im Land.
Genau. Es geht um den Tod einer jungen Frau, Mehsa Amini, die aufgrund ihrer offenen Haare von der sogenannten Moralpolizei, das ist die islamische Religionspolizei im Iran, festgenommen und ist im späteren Verlauf im Gefängnis gestorben. Die Regierung meint zumindest, es sei ein ganz normales Herzversagen gewesen. Die Demonstrierenden und die Protestierenden sind sich ganz sicher, das war die Moralpolizei. Die Moralpolizei ist dafür verantwortlich. Die Moralpolizei muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Und wenn man sich diese Geschichte in ihren Details nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann fällt einem viel auf, was ist das für ein Land? Ein Land, in dem es eine Moralpolizei gibt, die die Bürger überwacht und das Recht hat, sie einzusperren. Wegen, in diesem Fall, und das ist ein häufiger Fall, nicht korrekten Tragen des Kopftuchs oder nicht adäquater Kleidung. Also ein Land, in dem das islamische Recht über dem, was wir zum Beispiel als individuelle Freiheit sehen würden, dass man sich anziehen kann, wie man will, steht. Und ein Land, in dem man eine Haft unter Umständen nicht überleben kann, weil diese Polizei macht, was mit dir macht, was du willst, was sie will. Man hat auch hier als Häftling gewisse Rechte, die hast du dort nicht unbedingt. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, werden sehr viele perfide Beispiele nennen. Eins ist zum Beispiel, man hört, es ist nicht offiziell bestätigt, aber man hört, dass zum Beispiel zum Tode verurteilte Frauen, ein Land mit Todesstrafe der Iran, die noch Jungfrau sind, vergewaltigt werden vor der Hinrichtung, weil nach dieser Auslegung des Islams eine Jungfrau nicht hingerichtet werden darf.
Genau, du sprichst es an, es ist die Auslegung des Islams. Ich selber bin ja auch Muslime und ich muss mich davon absolut distanzieren und ich muss auch klarstellen, dass das nicht der Islam ist, den ich lebe, beziehungsweise den viele Muslime leben. Und das ist immer so ein Thema, der Islam wird, finde ich, vom Image relativ schlecht gemacht, auch weil wir eben diese schlechten Beispiele haben im internationalen Vergleich, absolut. Aber das nun mal zu klären, dass das nicht der Islam ist, den ich auslebe, den auch viele Muslime ausleben. Du sagst es, du sprichst es an, das politische System des Irans ist sehr merkwürdig aufgebaut, muss man sagen. Es gibt einen religiösen Führer, der im Grunde genommen fast alles bestimmen kann.
Absolut richtig, absolut richtig. Dieser religiöse Führer ist zwar offiziell nicht der Chef der Regierung, da gibt es noch einen Staatspräsidenten, aber er hat quasi das letzte Wort in allen Angelegenheiten, gibt die politische Richtung vor, die dann der Präsident umsetzen muss. Er kann zum Beispiel mitreden bei den Bestimmungen der wichtigen Ressorts, er kann den Präsidenten einfach absetzen und viele weitere Möglichkeiten, die er hat, unter anderem Chef des Militärs und von Revolutionsgarden. Und des Weiteren gibt es dann noch einen Wächterrat, der wiederum zur Hälfte aus Theologen und Juristen besteht, der alle Kandidaten prüft, die zur Präsidentenwahl oder fürs Parlament zugelassen werden und auch schaut, ob die vom Parlament beschlossenen Gesetze mit dem islamischen Recht in ihrer Auslegung, wie sie es eben auslegen, konform sind. heißt, dass diese vom Volk gewählten Elemente, der Staatspräsident und das Parlament, hochgradig eben kontrolliert werden, im Sinne von, die Kandidaten werden genau geprüft und jedes Gesetz, das sie erlassen, muss in gewissen Richtlinien sein, und wenn es nicht da drin ist, wird es einfach nicht zugelassen.
Ja, man merkt, es ist ein in sich geschlossenes System, welches erstmal nicht so leicht auszuhebeln ist. Wenn wir bei den beiden Persönlichkeiten bleiben, die wir angesprochen haben, zum einen den religiösen Führer, der Ayatollah Ali Khamenei, und der Präsident Ibrahim Raisi. Das sind beides Persönlichkeiten, die sind in der Vergangenheit, aber auch jetzt zur Zeit, fallen sie extrem negativ auf. Ich kann mich daran erinnern, dass Khamenei zum Beispiel zu den Unruhen im eigenen Land meinte, dass diese Unruhen vom Westen bzw. von den USA angestiftet worden ist.
Genau, da hat sich vor die Kamera gestellt und neben den USA auch noch Israel beschuldigt. Das sind so, wiederum sieht man, das ist so diese Grundausrichtung der Islamischen Republik: Anti-Westen, anti-judaistisch, antisemitisch, also gegen Israel auch ganz speziell als Staat, aber auch gegen Juden generell und eben dem Westen als ganzes Konzept, als Feind, allen voran die USA, als das Feindbild, das antiislamische Feindbild, das offiziell bekämpft wird. Man muss sagen, recht unerfolgreich, weil, naja, die USA sind ein wirtschaftlich sehr mächtiges Land, das mit Sanktionen dem Iran böse zu schaffen macht. Und im Iran ist eine riesige Inflation, eine große Arbeitslosigkeit, also relativ erfolgloser, aussichtsloser Kampf, wenn man sagen will, gegen den Westen.
Absolut. Die Inflation Irans wird auf 50% beziffert. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in Deutschland gerade ja, 7, 8, 9% fast haben, ist das dann doch schon noch eine Hausnummer. Genau, du sprichst an, der Iran ist ein Land, welches sich immer mehr vom Westen abschottet. Wir erlebten 2015 das Atomabkommen mit dem Iran und den USA. Und erlebten aber auch gleichzeitig wiederum 2018 die Kündigung dieses Vertrags durch Donald Trump.
Sehr richtig. Es lohnt sich, ein bisschen die Geschichte zurückzuschauen. Wie konnte das alles anfangen? 1979 ist das entscheidende Jahr. Davor war in Persien, im Iran, der Schah an der Macht, sozusagen ein Monarch, der monarchisch undemokratisch regiert hat, aber betont westlich orientiert. Das heißt zum Beispiel, während wir jetzt eine Kopftuchpflicht haben, war unter dem Schah ein Kopftuchverbot durchgesetzt. Also das genaue Gegenteil. Und dieser Schah war unbeliebt, er war ein Gewaltherrscher. Nur die ihm nahen Staaten haben profitiert von den Erdölvorkommen und dem Gasvorkommen des Iran. Und Ende der 70er gab es dann mehr und mehr Proteste aus verschiedensten Lagern. Sagen wir, es gab die Liberalen, es gab die Kommunisten, Sozialisten, es gab eben auch islamische Strömungen. Und die haben sich dann am Ende durchgesetzt in dieser islamischen Revolution. Und der entscheidende Name, der hier unbedingt genannt werden muss, ist Khomeini, der Führer dieser islamischen Revolution war, der sich dann durchgesetzt hat, und diese Verfassung, über die wir geredet haben, mit all ihren Elementen durchgesetzt hat, die dann quasi bis heute noch gilt.
Das erinnert mich, wenn du es so erzählst, Pascal, sehr stark an die Türkei, muss ich sagen. Wir hatten das Osmanische Reich, auch eine islamische Republik, bis Atatürk diesen Aufstieg gemacht hat und die angestrebt hat, den Staat vom Islam zu trennen, beziehungsweise den Glauben vom Islam zu trennen. Und das ist so, ja, das komplette Gegenteil eigentlich zu dem, was im Iran passiert ist.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Und auch das, was du da gerade sagst, beziffert auch, wie entscheidend das dann doch wahrgenommen wurde, als 79 Khomeini ins Land gekommen ist. Khomeini, weißt du, dass der politische Islam jetzt die Weltbühne betritt wieder, dass es jetzt eben ein Ziel ist, einen islamischen Staat zu errichten, als politische Alternative. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in den Zeiten des Kalten Kriegs. Eigentlich gibt es hier nur Liberalismus versus Kommunismus. Und da macht sich jetzt was Neues auf. Und das wird in der Welt, und das ist auch so wahrgenommen als Wendepunkt. Es gibt jetzt eine neue politische Strömung. Man kann sagen, es gab die Französische Revolution, Geburt des Liberalismus. Wir hatten die russische Revolution, Geburt des Kommunismus, und die islamische Revolution im Iran, Geburt des politischen Islams mit riesigen Auswirkungen bis heute.
Absolut. Wir können es ja jetzt noch aktuell in der Türkei verfolgen. Die Türkei, die immer sich vom immer weiter sich vom Laizismus entfernt und eben ja diese Vergangenheit, die man hatte, versucht wieder zurückzuholen.
Sehr, sehr interessanter Punkt. Um noch ein paar Worte zu Khomeini zu verlieren, sehr interessante Persönlichkeit, sehr charismatisch, der es eben geschafft hat, diese verschiedenen Strömungen, die ganz unterschiedliche Ziele hatten, zu einigen und eigentlich das, womit viele nicht gerechnet haben, dass sich wirklich so eine islamische Republik durchsetzt, dass er das wirklich hingekriegt hat, das war eine bemerkenswerte Leistung und etwas, das nicht unbedingt absehbar war.
Absolut, du sagst es. Khomeini an sich eine, ja, eine interessante Persönlichkeit, die auch beispielsweise eine Meinung, eine Aussage getätigt hat. Er meinte beispielsweise, dass die Islamische Republik wie die Französische Republik sein würde.
Was natürlich, naja, als ein guter Witz zu verstehen ist. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat. Es stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Islamische Republik ist weit davon entfernt, irgendwas mit der Französischen zu tun zu haben. Es ist einfach, vielleicht wollte er damit irgendwie auf diese weltgeschichtliche Besonderheit hinweisen. Und ich weiß nicht, was er damit sagen wollte, weil am Ende des Tages ist es eben nicht so. Er hat am Anfang so getan, als wäre das alles nicht so radikal. Er hat das geschickt eingefädelt und erst später diese radikalen Töne, die dann die eigentlich Islamische Republik ausmachen, sowohl innenpolitisch, Kopftuch ist Pflicht und Frauen sind Bürger zweiter Klasse, worüber wir jetzt gleich unbedingt reden müssen. Oder eben solche Ausrufe wie Nieder mit Israel, Tod den USA, die eigentlichen Ziele hat er am Anfang gut verschleiert mit solchen Aussagen. Es wird sein wie in Frankreich. Es ist definitiv nicht wie in Frankreich. Es ist weitaus radikaler.
Absolut. Khomeini hat etwas einberufen, hat etwas gegründet, hat etwas auf die Beine gestellt, welches der Ali Khamenei, der oberste Führer des Irans, aber auch der Präsident Ebrahim Raisi weiterführen. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit einer CNN-Korrespondentin in den USA. Raisi sagte dieses Interview ab, weil die Frau sich geweigert haben soll, ein Kopftuch zu tragen.
Das ist ein super Beispiel und auch eine gute Überleitung zum Hauptthema Frauenrechte im Iran. Wenn man es kurz sagen will, sind Frauen einfach Bürger zweiter Klasse im Iran.
Absolut, absolut. Ein Beispiel, was eben unsere These, deine These unterstützt, ist, dass Frauen innerhalb einer Ehe vergewaltigt werden dürfen. Und ja, es gibt welches eben dann auch nicht strafrechtlich verfolgt wird.
Absolut richtig. Und in der Ehe, Stichwort Scheidung, ein Mann. Wenn sich ein Mann scheiden lässt, dann geht er zur entsprechenden Behörde und dann wird einfach nur geguckt, wie machen wir das finanziell. Wenn eine Frau sich scheiden lassen will, dann muss sie ganz, ganz spezielle Gründe vorweisen. Die werden ganz genau geprüft und es ist sehr wahrscheinlich, dass gesagt wird, nee, geht nicht. Und nochmal, um da den Bogen zu schließen, wenn sie durchgehend vergewaltigt wird, ist das kein Scheidungsgrund.
Absolut, du sprichst es an. Und da eben nochmal ja, deutlich zu machen, dass es nicht der Islam ist. Der Islam sagt beispielsweise in Sure 2, Vers 227, ganz klar, dass die Frau sich ebenfalls scheiden darf, dass die Frau sich ebenfalls die Scheidungspapiere einreichen darf. Und da sieht man eben, ja, ich möchte fast schon sagen, die perverse Auslegung des Iran vom Koran, vom Islam.
Absolut, absolut. Und das nimmt ja in so vielen Dingen des Zivil- und Strafrechts dann Form an. Stichwort Erbe. Eine Tochter erbt halb so viel wie die Frau, wie ein Mann, wie eben der Bruder dann in dem Fall. Und das wird dann begründet damit, dass der Mann die Familie unterstützen soll. Man darf eben nicht vergessen, dass dann der manchmal findet man vielleicht Suren, die das rechtfertigen, aber die stammen dann eben auch aus 700 irgendwas und es war eine ganz andere Zeit und das dann heutzutage so in ein politisches System zu integrieren, teilweise auch völlig falsch interpretiert, wenn ich das so sagen darf als Nicht-Muslim.
Ja, absolut.
Ist schon ja, sehr abstrus.
Abstrus, absolut. Wir sprechen über Mahsa Amini, eine junge Frau, die sich geweigert hat, einen Kopftuch zu tragen. Und da sagt der Islam aber auch ganz klar, dass das nicht sein muss. Es gibt keinen Vers, es gibt keine Sure, wo das ausdrücklich so formuliert worden ist. Und da merkt man einfach, ja, zum Teil habe ich irgendwie das Gefühl, der Iran möchte nicht unbedingt dem Islam folgen, beziehungsweise möchte nicht unbedingt islamische Gesetze durchsetzen, sondern möchte auch sehr gern vielleicht Menschen unterdrücken.
Sicherlich, sicherlich. Also ich meine, es gibt auch gegen Männer Repression, auch Männer protestieren gerade auf den Straßen Teherans und riskieren alles. Es gibt Tote, ich weiß jetzt nicht gerade die aktuelle Zahl, aber es gibt eine hohe Zahl an Toten bei diesen Protesten, da die Polizei, die Sicherheitskräfte rigoros vorgehen. Man versucht, das klein zu halten. Und natürlich die Unterdrückung, wir sehen es durch die Information. Also dieses Video hier zu machen oder diesen Podcast ist unfassbar schwierig, weil du kommst ja, also wir haben bei China drüber geredet, es ist nicht so viel anders im Iran. Wir kommen ja an gar keine Information. Sie haben ja das Internet dort abgestellt. Wer irgendwie Videos von den Protesten veröffentlicht, begibt sich in Lebensgefahr.
Ja, absolut. Die Moralpolizei als solches war ja, beziehungsweise ja, das Vorgehen der iranischen Polizei ist ja nicht sonderlich, dass man sagen könnte, läuft demokratisch ab, sondern da läuft man halt mal rein und ja, und beendet diese Demonstration und beendet diese Proteste, aber das nicht friedvoll, sondern wenn es sein muss, auch mit Knüppel und Knebel.
Ja, und das mit dem Ziel, so zu tun, als wäre nichts. Man schiebt diese Proteste als vom West inszeniert dar. Eine Sache, die mich nun wirklich gewundert hat, ich habe einen guten Freund, der aus dem Teil Afghanistans kommt, der Persisch spricht. Das heißt, er kann quasi sich im Iran verständigen, studiert mit mir und der macht gerade ein Praktikum im Iran. Und ich dachte wirklich, macht er es wirklich? Ja, der macht jetzt gerade ein Praktikum im Iran. Also die versuchen so zu tun, als wäre da nichts, das klein zu halten und machen zum Beispiel so ein Praktikum von jemand aus Deutschland gerade möglich, um so zu tun, als wäre da nichts. Und wenn es sein muss, eben mit Waffengewalt, damit auch, ja, eben keine Proteste mehr sind.
Ja, absolut. Daher ist auch wichtig, diesen Druck gegenüber der iranischen Regierung hochzuhalten und weiterhin zu befeuern. Ich erinnere mich an französische Prominente, die auf Instagram ihre Haare abgeschnitten haben als Protest, welches wiederum auch oft angeklickt wird und auch zu weiteren ja, Bewegungen führt.
Wobei ich sagen muss, du hast jetzt dieses Beispiel gegeben, es gibt eine schwedische EU-Abgeordnete, die sich im Parlament die Haare abgeschnitten hat. Mir fehlen Statements, ich erwarte jetzt nicht, dass Olaf Scholz, gut, der hat auch nichts mehr zum Abschneiden, aber ich erwarte mal ein Statement von den wahren Repräsentanten, den, weißt du, den Regierungschefs, den Ministern, selbst eine Annalena Baerbock hält sich relativ zurück, wie ich finde, obwohl sie eine feministische Außenpolitik versprochen hat. Finde ich, komischerweise, ich kann mir das gar nicht wirklich erklären, dass die Chefs, Regierungschefs der Welt sich sehr bedeckt halten und es mit klaren Worten, wie wir sie zum Beispiel gegenüber Russland gut formulieren konnten, nicht gegenüber dem Iran auf die Reihe kriegen. Und ich frage mich, warum, um alles in der Welt, wir es nicht hinkriegen, da mal klar zu sagen, wir stehen hinter den Protesten, hört auf damit, Sanktionen werden auch keine richtigen beschlossen. Man tut, also seit 3 Wochen, wir reden jetzt seit 3 Wochen, das ist nicht gestern losgegangen.
Ja, absolut. Wir haben ein möglicher Grund, könnte eben der Absatzmarkt Iran sein. Da hast du, Pascal, ein paar Informationen rausgesucht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass eben in der EU ist Deutschland der wichtigste Handelspartner des Irans und wir haben traditionell recht gute Wirtschaftsbeziehungen. Gerade deutsche Technik wird gerne abgesetzt im Iran. Und der Iran hat Öl, das wir theoretisch brauchen könnten. Es wird durch die US-Sanktion können wir es eigentlich nicht. Deswegen ist der Handel mit Öl bei Null. Das heißt, es gibt eine wirtschaftliche Beziehung. Aber so billig uns zu verkaufen, finde ich schon wieder, weil der Iran jetzt halt einfach nicht so wichtig ist wie China oder Russland. Das ist halt einfach so. dass das Handelsvolumen sich trotz allem noch in Grenzen hält und dass wir es da nicht auf die Reihe kriegen, mal was zu sagen oder mal deutlich mehr Druck zu machen, finde ich erschütternd.
Ja, absolut. Das muss man der deutschen Bundesregierung mit ankreiden, dass das nicht passiert, dass man da weiterhin zuschaut. Klar, es gibt für einzelne Politiker, die sich dem Ganzen natürlich kritisch äußern, aber da steht eben nicht dieser Druck dahinter, den man vielleicht bräuchte, um ja die Unterdrückung der Frauen im Iran ein Stück weit aufzuhebeln.
Absolut, absolut richtig. Vor allem, weil das eben, also es ist ein sehr interessantes Land mit 80 Millionen Einwohnern, so groß wie Deutschland von den Einwohnern. Aber während Deutschland eine völlig überalternde Bevölkerung ist, sind es im Iran 75% unter 40. 75% unter 40. Und viele von denen haben einfach null Bock mehr auf den Quatsch, um das mal so böse zu sagen. Auch Männer, die sich denken, das ist einfach Quatsch, gleichzeitig eine hohe Bildung, also viele, viele haben einen Hochschulabschluss, besonders auch viele Frauen, und gleichzeitig eben diese katastrophale wirtschaftliche Lage, dieses unterdrückende Regime, also es gibt schon eine Jugend, die da keine Lust mehr hat, sich die Zukunft rauben zu lassen.
Ja, absolut, man merkt eben, die jungen Menschen, die gebildet sind, wie du angesprochen hast, die aber auch sie vertraut mit der Politik anderer Länder sind. Sie können ins Internet gehen, sie können gucken, was in anderen Ländern so abgeht. Das hat die Globalisierung uns ermöglicht. Und sie sehen ja eben auch, dass es in anderen Ländern, beziehungsweise in einer Demokratie, viel besser laufen kann, viel freier ist. Ja, und diese lehnen sich eben gegen diese iranische Regierung auf, die versucht wiederum, diese Demonstranten, die schon seit Jahren andauern, beispielsweise im letzten Jahr 2021 gab es im Iran insgesamt 4000 Demonstrationen, die versuchen, diese eben weiterhin einzuschränken, aber auch, sie gehen quasi den Weg zu sagen, ja, sie versuchen, die Islamische Republik als solches aufrechtzuerhalten.
Ja, und das ist halt einfach so ein Regime kannst du nur mit Gewalt und Terror aufrechterhalten, weil einfach eine gebildete Bevölkerung, eine junge Bevölkerung da früher oder später gegen aufbegehren wird. Und du sagst es, diese Proteste, die jetzt, man muss sagen, endlich mal in unseren Medien sind, die gibt es schon in dieser Form schon tausendfach seit Jahren. Und es besteht, manche sagen, dass diesmal eine Hoffnung besteht, dass es zu was führen wird. Das ist immer die Frage, es ist, ja, wohin führt's? Und da ist eben, wie gesagt, für mich auch diese Enttäuschung sehr groß, besonders von Frau Baerbock in meinen Augen, die eine feministische Außenpolitik versprochen hat. Das wäre für mich jetzt ein erster Punkt, zu sagen, wir versuchen internationale Sanktionspakete auf den Weg zu bringen, wir berufen den iranischen Botschafter ein. All diese Dinge sind nicht geschehen. Es gab einzelne Statements und irgendwelche Videos, aber ich finde das alles so halbherzig und enttäuschend. Gefällt mir nicht.
Ja, absolut. Zumal es ja schon seit längerem bekannt ist, dass in diesem Land eben vieles schief läuft. Es gibt Zeitungsberichte, vereinzelte Zeitungsberichte, beispielsweise aus 2016, wo die Moralpolizei, also die islamische Religionspolizei im Iran, gegen Bekleidungsgeschäfte vorgegangen ist, die eine Art Mode verkauft haben, die nicht zulässig waren. Sprich, T-Shirts mit einem Ausschnitt oder zu kurze Röcke oder sonstiges. Als Strafe hat man diese Besitzer der Bekleidungsgeschäfte entweder eingesperrt, also in Haft genommen, oder man ist mit der Peitschenhiebe vorgegangen.
Ja. Also einfach ein Unrechtsregime, das eben speziell Frauen jegliche Rechte nimmt, zu Bürgern zweiter Klasse deklariert, und ein extrem mutiges Land, weil die Proteste fordern Tote, sie fordern Inhaftierungen, und jeder, der da auf den Straßen ist, der zeigt zum einen, wie groß die Verzweiflung ist, und zum anderen, wie groß der persönliche Mut ist. Und Ich hoffe, dass das weitergeht, dass es was bewirkt, und stehe natürlich voll dahinter.
Absolut, du sprichst es an. sich wirklich gegen diese iranische Regierung zu stellen, die zum einen mit der Moralpolizei vorgeht, die extrem hart gegen diese Demonstrierenden vorgeht, sich da trotzdem hinzustellen und trotzdem zu demonstrieren, das verlangt sehr viel Mut, aber auch sehr viel Respekt.
An der Stelle, denke ich, schließen wir unseren Podcast, werden weiterhin ein Auge drauf haben und hoffen das Beste.